herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
Hallo, herzlich willkommen zum ersten Podcast im Jahr 2025. Hier aus der Buchhandlung im Johanniskontor in der Hamburger Innenstadt beim Rathaus. Zuallererst wünschen wir allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches, spannendes, neues Bücherjahr. Wir haben heute drei Bücher mitgebracht. Wir sind drei Kolleginnen. Einmal Inga.
Hallo,
Christiane. Und Beate. Ich darf anfangen, Beate, genau. Und wir stellen euch unsere, ja, ich kann glaube ich schon sagen, zumindest Dezember-Highlights vor. Jahreshighlight ist ja immer so ein hoher, großer Begriff. Ich sag einfach mal Dezember-Highlights. Aber mit diesen Highlights wollen wir auch ins neue Jahr gehen und ja, freuen uns auf alles, was das Bücherfrühjahr uns bringen wird. Ich darf starten. Mein momentanes, ja, ich kann wirklich sagen, Herzensbuch ist der dritte Roman von Isabel Bogdan, Die Wohnverwandtschaften, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich muss dazu sagen, ich habe mich schwer getan bei meiner Auswahl heute, weil das zweite Buch, das ich mir für heute überlegt habe, ist eigentlich auch ein Herzensbuch. Ganz anders, aber auch ein Herzensbuch. Maria Christina Piwowarski hat eine wunderbare Anthologie herausgegeben, erschienen bei Park X Ullstein, der Titel Und ich, Gedankenstrich. Sie hat es geschafft, 19 wunderbare Autorinnen dazu zu bringen, Geschichten zu schreiben, die von Wendepunkten im Leben handeln. Die 20. Geschichte ist dann von ihr selbst. Und eigentlich war dieses Buch in meiner engen Auswahl. Dann habe ich aber gesehen, auch Isabel Bogdan hat eine wunderbare Geschichte dazu beigetragen und ich dachte, ja, sehr schön. Und dann stelle ich Isabel Bogdans neuen Roman vor, weise euch alle auf diese neue Anthologie hin und dann habe ich mir überlegt, wir hier aus der Buchhandlung im Johanniskontor sind hier alle zwei Monate mit dem Podcast dran, dass ich in jeder Podcast-Folge eine Autorin mir heraussuche mit ihrer Geschichte und ich habe schon gesehen, einige dieser Autorinnen werden im Frühjahr neue Bücher herausbringen. Ich bin selber sehr gespannt und dachte, das ist doch eine schöne Unternehmung für 2025. Also seid gespannt.
Allerdings, ja.
Ich bin auch gespannt.
Ja. Wir werden das begleiten, Beate. Ja.
Nur ganz kurz zu der Geschichte von Isabel Bogdan. Die hat so eine wunderbare Geschichte geschrieben. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wie sie heißt. Brief an mich selbst am 5. Juli 2043 zu lesen. Und da wird sie, da schreibt sie, was sie bis dahin, also ich weiß ja nicht, ob es wirklich autofiktional ist, aber in der Geschichte schreibt sie, wie sie mit ihrem Mann es vorhat, alles zu regeln bis ins Jahr 2043, alles, was man so wunderbar aufschiebt, wo werden wir wohnen, können wir uns noch selbst versorgen, haben wir eine Patientenverfügung, all das, was man sich immer vornimmt, auch schon in jüngeren Jahren vornimmt und jedes Jahr am Jahresende denkt man sich, ja super, liegt immer noch. Und diese Geschichte finde ich absolut inspirierend und sie passt auch zu ihrem neuen Buch in gewisser Art und Weise. Also jetzt zu Wohnverwandtschaften. Das ist ein Roman, der zwei Jahre umspannt, der in Hamburg spielt, in Eppendorf, der in einer, ich sag mal, 50-plus-WG spielt, die aus vier Personen besteht. Jörg, es ist auch der Älteste, der ist 68, dem gehört die Wohnung und nach dem Tod seiner Frau ist ihm das eigentlich alles zu groß, zu ruhig, zu einsam. Und er hat drei wunderbare Mitbewohner, Mitbewohnerinnen gefunden. Murat, Anke und Konstanze. Konstanze ist die Letzte, die dazukommt. Sie hat sich von ihrem langjährigen Partner getrennt. Die Beziehung lief eigentlich gut, aber sie lief eben eigentlich gut und irgendwie fand sie, das reicht nicht. Und für den Übergang, bevor sie sich eine eigene Wohnung sucht, was ja in Hamburg nicht so ganz einfach ist, zieht sie eben in das Zimmer in der WG. Sie ist Zahnärztin, also finanziell auch gut gestellt, im Gegensatz zu Anke, die schon länger in der WG wohnt. Sie ist Schauspielerin, war sehr erfolgreich. In der Zwischenzeit, ja, muss sie aufpassen, dass man ihr Gesicht noch kennt, aber sie wird schon auf diesen Partys zwar nett gegrüßt und hallo, was machst du denn? Was hast du denn für ein Projekt vor? Aber sie bekommt keine neuen Rollen. Ihr geht es finanziell nicht ganz so gut. Murat ist so der Tausendsasser in dieser WG. Der kocht, der liebt es zu kochen, der liebt es zu würzen, der hat einen Schrebergarten, den er mit Inbrunst hegt und pflegt. Ja, und dann ist eben Jörg. Und es fängt an und man denkt sich so manchmal, wow, die sind alle schon über 50, weil die feiern ausschweifend eine WG-Party. Man hat das Gefühl, Lebenslust pur. Jörg hat noch ein großes Projekt vor sich, was er unbedingt verwirklichen will. Er will mit seinem alten Bulli endlich diese große Reise starten und nach Georgien fahren, alleine. Ja, und dann merkt man so nach und nach in den Erzählungen der vier eigentlich auch. Isabel Bogdan lässt immer abwechselnd jemanden erzählen. Ja, dass sich etwas ändert, dass etwas passiert. Erst sagen alle, ja gut, Jörg ist schusselig und er hat so viel mit diesen Reisevorbereitungen zu tun und ja gut, vielleicht fühlt er sich auch einsam, weil seine Frau nicht mehr lebt. Und ja, und dann hat er eine OP und nach dieser OP kann man nach ein paar Monaten einfach nicht mehr sagen, Jörg ist schusselig. Jörg, das merkt er dann auch selber, weil er kommt zum Beispiel von einem Spaziergang an der Elbe erst ganz spät, völlig durchgefroren, zurück, weil er einfach nicht mehr wusste, wo er ist und wie er zurückkommt. Handy hatte er zu Hause vergessen. Und ja, zum Glück war der WG-Hund dabei. Der hat ihm dann wohl durchaus Hilfe geleistet, dass er wieder nach Hause gefunden hat. Ja, und so merkt man nach und nach, wie gesagt, dass mit Jörg etwas nicht stimmt. Jörg merkt es auch. Und es ist eben wirklich so, nach und nach und immer stärker und immer öfter vergisst er so ganz einfache Dinge. Und ja, letztendlich, am Ende des Buches muss man einfach auch wirklich sagen, vergisst er eigentlich auch sich selbst. Also er verschwindet. Und das beschreibt Isabel Bogdan so, das ist nicht deprimierend beschrieben. Also sie beschreibt, wie diese Krankheit fortschreitet. Das nimmt einen schon durchaus mit, aber sie beschreibt es so auf eine, ja, so auf so eine natürliche, lebensnahe Art und Weise. Und diese vier Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich gegenseitig helfen, die auch Jörg unterstützen, die auch Jörg helfen, die wachsen einem einfach ans Herz. Und letztendlich wünscht man sich, solche Menschen um sich herum, die einfach da sind, die einfach da sind, die sich kümmern, die in dem, was ihnen möglich ist, Hilfestellung geben. Und wie gesagt, Isabel Bogdan beschreibt das so, ja, einfach so zu, schon wirklich zu Herzen gehend, aber auf eine, ja, wunderbar, auf eine wunderbare Art und Weise, dass wir dieses Buch wirklich mit Vergnügen und Hingabe und ans Herz drücken lesen können und das uns dann wirklich ganz, ganz, ganz viel gibt. Und deshalb ist es mein Buch, mit dem ich auch in das neue Jahr 2025 gehe. Ich glaube, das ist ein Buch, das schon lange, das wirklich lange im Gedächtnis bleibt und im Bücherschrank wohnen darf und vielleicht immer wieder herausgezogen wird. Ja, weil einfach auch so gute, einfache, natürliche, wichtige Sachen drinstehen, Dinge drinstehen.
So wie du das beschreibst, macht es eher Mut als Angst.
Ja, es macht auch Mut. Ja, es macht auch wirklich Mut, auch wenn, wie gesagt, ja, weil wenn man eben, es endet auch an, ich glaube, es endet auch an Silvester 2023. Genau. Und ich finde, dass es durchaus Mut macht. Ja.
Das ist ein guter Start in ein neues Jahr.
Ja. Ja, das ist mein Start ins neue Jahr.
Gut, wunderbar. Dann mache ich gerade weiter, oder?
Genau.
Alles klar. Also ich habe euch auch einen Roman mitgebracht von Samantha Harvey, Umlaufbahnen, erschienen im DTV-Verlag, übersetzt von Julia Wolf. Ja, also mir geht es ähnlich wie Beate. Ich starte mit diesem Buch quasi in das neue Jahr und kann wirklich nur jedem diesen wunderbaren Roman ans Herz legen. Er ist relativ knapp. Wir sind so bei ungefähr 220 Seiten. Er geht nicht über einen ganz so langen Zeitraum wie bei Beate, sondern es sind tatsächlich eigentlich nur 24 Stunden, also sprich ein Tag. Allerdings befinden wir uns hier 400 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche im Weltraum und wir reisen in einer Raumstation mit ca. 27.000 Kilometern pro Stunde. Und das bedeutet, dass diese 6 Astronauten, die da auf der Station seit circa 3-4 Monaten leben, dass die an einem Tag, was für uns 24 Stunden sind, in denen ja unglaublich vieles passiert, die umrunden die Erde 16 Mal. Und das heißt für die 16 Mal Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, aufstehen, schlafen, Aufgaben erfüllen und so weiter und so fort. Und das halt wirklich in einem für uns normalerweise sehr langen Zeitraum, also ein Tag wirkt ja immer recht lang. Ich kann eigentlich gar nicht so viel zur Handlung erzählen, weil es passiert tatsächlich nicht viel. Aber das, was die Autorin schafft, ist tatsächlich, dass man als Leser das Gefühl hat, man schwebt in diesem endlosen All mit diesen 6 Astronauten mit. Und vor allem, das ist das Besondere daran, beobachtet eben aus dieser Entfernung, aus dieser Distanz unsere Erde, die natürlich ein ganz, ganz anderes Bild abgibt, als wenn wir hier auf der Erde leben. Da sind wir manchmal wahrscheinlich zu nah dran, zu gedankenlos. Und aus dieser Entfernung wirkt die Erde plötzlich zerbrechlich, wunderschön, fragil und leider eben tatsächlich gefährdet. Und ich kann nur sagen, es ist quasi eine Geschichte, die Kapitel für Kapitel irgendwie immer das Gleiche erzählt. Und das ist aber das Besondere, es ist trotzdem auch immer was anderes. Also Sie sehen die Erde und jedes Mal ist sie anders. Ja. Ob da jetzt gerade ein Taifun entsteht, ob da jetzt gerade Wolken das Sonnenlicht reflektieren oder es ist wunderbar klarer Tag und man sieht die Ozeane. Es ist einfach so wunderbar farbenfroh beschrieben, sehr poetisch, auf eine Art auch ein bisschen spröde, weil sie sehr viel Technik mit drin hat, aber es ist nie trocken. Also das fand ich eine unglaublich schöne Mischung. Und ja, dieser Roman hat mich entführt. Also ich schwebe quasi jetzt noch, während ich davon erzähle, so ein bisschen im All. Und es ist sehr positiv. Es ist natürlich eine Ode an diesen wunderbaren Planeten, auf dem wir uns befinden. Vielleicht auch so ein bisschen die Bitte, mehr darauf zu achten, ihn wertzuschätzen. Und nach diesem Roman tut man es auf jeden Fall. Und ich muss wirklich sagen, ein Herzensbuch, und ich kann es nur jedem empfehlen. Samantha Harvey, Umlaufbahn.
Krass, hört sich toll an. Ja.
Ungewöhnlich. Ja. Ne?
Ja. Das stimmt, mal ganz anders, ja.
Sind das 16 Geschichten?
16 Kapitel. Genau. Und das ist eben das Spannende, dass sie das dann wirklich auf diese kurze Zeit eigentlich beschränkt und trotzdem so viel erzählt,
ja.
Was aber gleichzeitig eben doch nicht zu viel ist, sondern es ist ja doch auch gleichzeitig immer sehr prägnant irgendwie, das, was sie erzählt und wie sie erzählt.
Also sie hat nicht umsonst den Booker Prize bekommen.
Nee, definitiv nicht.
Ja, toll.
Das ja, finde ich auch ganz toll.
Vielleicht würde ich mir doch mal ein Buch zu Weihnachten wünschen.
Ja, ja, im Moment leider nicht lieferbar. Man kann es vormerken, es lohnt sich wirklich. Ja. Genau.
Ja, ich nehme euch mit meinem Buch, das ich mitgebracht habe, wieder zurück auf die Erde. Nach Brandenburg, erst nach Berlin und dann nach Brandenburg. Und ich habe gerade so gedacht, wir landen in einem unsagbar heißen Sommer, der natürlich die Folge davon ist, dass wir diesen Planet nicht so besonders sorgsam behandelt haben und ihn nicht so wertgeschätzt haben, wie er es verdient hat. Das ist aber nur ein Thema am Rande. Ich habe mitgebracht von Karin Kalisa Sunny oder Die Geometrie der Liebe, bei Drömer erschienen. Karin Kalisa ist für mich eine ganz bemerkenswerte Autorin, der es immer gelingt, Bücher zu schreiben, die unterm Strich gute Laune machen, aber immer ein ganz ernstes Thema beschreiben. Und diesmal hat sie sich das Thema ausgedacht, so zwei am Rande der Gesellschaft, ehemalige DDR. Ich erzähle. Jon ist eine der Hauptfiguren. Jon heißt eigentlich Jonathan, ist ungefähr 16 Jahre alt und hat kurz vor den Sommerferien erfahren, dass er von der Schule geschmissen wird. Und zum ersten Mal nach vielen Jahren Schule wird ihm klar, dass er eigentlich sehr, sehr gerne nach den Sommerferien wieder in die Schule gehen würde. Seine Eltern Livia und Marius sind hochgebildete Akademiker, die völlig lebensuntauglich sind, die völlig alltagsuntauglich sind und ihm eigentlich gar nicht richtig helfen können und auch seinen beiden jüngeren Zwillingsschwestern nicht. Und die zweite Hauptfigur ist Benno. Benno ist in der DDR groß geworden, der ist jetzt irgendwie so mittelalt. Und Benno ist damals mit einer äthiopischen Austauschstudentin nach Äthiopien gegangen. Und Bennos große Liebe Aleme, die Äthiopierin, die er in der Jugendhochschule Wilhelm Pieck am Bogensee kennengelernt hat. Er hat dort als Dolmetscher gearbeitet, weil Sprachenlernen ihm unglaublich leicht gefallen ist und mehrere afrikanische Sprachen mehr oder weniger fließend spricht. Und Jon hat die unglückliche Liebe zu Sunny, die eigentlich Sanja heißt, die mit ihren Eltern lange durch Afrika gezogen ist und jetzt eben hier und jetzt und heute in Berlin gelandet ist. Und seine große Angst ist, dass er Sunny nie wiedersehen wird, weil er ja nicht mehr in die Schule gehen darf. Und am Ende des Schuljahres gibt es einen Wasserschaden in Jons Wohnung oder in der Wohnung seiner Eltern und die werden in eine sogenannte Umsetzwohnung verfrachtet, die sie aber relativ bald verlassen, weil die ganz unglücklich an der großen Hauptstraße liegt und viel zu klein für 5 Leute ist. Und Jons Eltern haben im Jahr davor eine große Wiese gekauft in Brandenburg, so fußläufig von diesem See entfernt. Und auf dieser Wiese basteln sie sich jetzt eine Unterkunft für Jon und stellen Zelt auf für sich selber. Und die Zwillinge kommen zu den Großeltern. Und Jon streift irgendwann durch die Gegend, kreuzunglücklich, weil er Sunny nicht erreichen kann. Er hat sein Handy irgendwie selber ramponiert und stromert dann so durch den Wald und steht eben vor dieser verlassenen Schulruine, die wirklich so zu einem Lost Place heruntergekommen ist. Und er stromert da eben auch durch dieses alte Gebäude und stößt da auf Benno. Und diese beiden Menschen, die sich so ein bisschen am Rande der Gesellschaft fühlen, nähern sich ganz zaghaft einander an. Und Benno erzählt eben seine Geschichte. Er hat mit Alime die DDR verlassen, ist mit ihr nach Äthiopien gegangen, ist da sehr unterkühlt von ihrer Familie aufgenommen worden. Und er hat keine Idee, warum das so ist. Also die haben auch Kontakt zu anderen Weißen. Das kann auch nicht an seiner Hautfarbe liegen. Und Alime wird immer abweisender und sie streiten sich dort ganz oft. Und die waren so seelenverwandt, die waren in der DDR eben, die waren sich so nahe. Und plötzlich gibt es so eine unüberwindbare Grenze zwischen den beiden. Und er verlässt dann auch irgendwann wirklich die Liebe seines Lebens und bleibt viele Jahre in Äthiopien und kommt dann wieder zurück, weil seine Mutter in einem Pflegeheim in Leipzig ist. Und irgendwie hat er auch das Gefühl, er muss was ändern in seinem Leben, er muss was klären in seinem Leben. Und John muss ja eigentlich auch was ändern und was klären in seinem Leben. Und wie Karin Kalisa diese beiden so unterschiedlichen Lebensentwürfe oder Leben überhaupt so aufeinander zuführt, die ganz traurig auch sind. Das ist wieder so typisch Karin Kalisa, sie hat so immer dieses melancholische Grundbrummen, nenne ich das, aber sie macht eine gute Sache daraus. Benno beantragt zum Beispiel Einsicht in seine Akte und liest eben Dinge, die er eigentlich auch nie erfahren wollte, wie Alime angeklagt wurde, weil sie bei einer ärztlichen Untersuchung wurde entdeckt, dass sie ein Kreuz unter ihrem Hemd trägt und also christlich sein in der DDR, das war verpönt, das hat zu Vernehmung und Ärger geführt und auch Benno ist letztendlich so verbal bedroht worden, also wenn du das nicht änderst, ne, wir waren ja alle mal jung und so ein Irrtum kann einem ja mal unterlaufen, aber tu was, sonst kann ich dir auch nicht mehr helfen. Und das war so der Grund für die beiden, das Land wieder zu verlassen. Interessant finde ich dann, dass sie auch Historisches da eingearbeitet hat. Es gab zum Beispiel wirklich mal einen Tauschhandel zwischen der DDR und Äthiopien, Waffen gegen Kaffee, weil noch nicht mal mehr die DDR-Bürger dieses Zeugs trinken wollten, das man ihnen als Kaffee verkauft hat. Und dann ist eben die DDR-Regierung auf die Idee gekommen, man könne ja mit dem Brudervolk in Äthiopien Kaffee gegen Waffen tauschen. Und
abstrus.
Ja, wirklich. Also ich hatte nie davon gehört und im Nachwort betont die Autorin eben wirklich ganz ausdrücklich, dass es das wirklich gegeben hat. Das hat sie sich nicht ausgedacht. Und das mag ich so an ihren Büchern. Weil sie hat immer ernsthafte, wahre Geschichten im Hintergrund. Aber das Tolle an ihren Büchern ist eben, das ist eine ganz besondere Gabe, die sie hat, finde ich, dass sie eben diese ernsthaften Dinge so beschreiben kann, dass sie uns aus jedem ihrer Romane ganz zuversichtlich entlässt, egal worum es geht. Wir schlagen das Buch zu und denken, ja, die haben eine Zukunft und die ist nicht grau und dunkel. Das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und Happy End, aber es geht immer so weiter, dass man denkt, okay, das ist eine gute Lösung. So ist es auch in Sunny oder die Geometrie der Liebe. Und ganz generell wünschen wir euch ja alle für 2025 ganz viel Zuversicht.
Auf alle Fälle.
Auf alle Fälle.
Wir Prost stoßen an.
Neujahr.
Prost Neujahr.
Prost Neujahr.
Und das nächste Mal kriegt ihr wieder tolle Büchertipps aus dem Büchereck Niendorf. Und bis dahin sagen wir tschüss, viel Spaß beim Lesen und alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.